Besonders stark brennt das Judenviertel. Der Angriff auf Polen und die Beteiligung der deutschen Luftwaffe am Holocaust.
Kapitel 1. Start nach Warschau.
September 1939. Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen begann der Zweite Weltkrieg. Hin und wieder, meist zu runden Jahrestagen, wird in den Medien an dieses Datum erinnert. Der 1. September wurde zum Internationalen Antikriegstag erklärt. Gelegenheit zu mahnendem Gedenken und wohlfeilen Politikerreden. Rituale, während deutsches Militär wieder weltweit aktiv ist. Schon wieder.
Der Angriff auf Polen scheint lange zurückzuliegen. Alles scheint klar, alles erforscht.
Nach nur 5 Wochen brach der letzte Widerstand der polnischen Armee zusammen. Die Gründe sind bekannt. Die materielle, personelle, strategische und taktische Überlegenheit der deutschen Wehrmacht und, als Folge des Molotow-Ribbentrop-Paktes, der Einmarsch der sowjetischen Armee in Ostpolen, mit dem den polnischen Streitkräften der Rückzugsraum genommen wurde. Wesentlichen Anteil am Erfolg dieses ersten Blitzkrieges hatte die Luftwaffe, die sich gleich zu Beginn durch massive Angriffe auf Flugplätze und Gerät die Lufthoheit erkämpfte. Außerdem verfügten die Deutschen über kriegserprobtes Personal, dem bereits während des Spanischen Bürgerkrieges durch die Legion Condor unter Kriegsbedingungen perfektionierten Zusammenspiel zwischen Bombereinheiten und Bodentruppen war die polnische Armee nicht gewachsen. In den Heinkel 111 Bombern des Kampfgeschwaders 27 Bölke, die am 1. September wegen des diesigen Wetters erst gegen 14 Uhr von den Fliegerhorsten Delmenhorst, Langenhagen und Wunstorf zum Angriff auf Warschau starteten, saß mindestens ein Veteran der Legion Condor, um die kriegsunerfahrenen Neulinge anzulernen. Jedes Flugzeug hatte 1000 Kilogramm Bomben geladen.
Kapitel 2 – Blick in die Zukunft.
Beispiel Fliegerhorst Wunstorf. Ein Militärflugplatz mit Tradition. Heute wird er vom Lufttransportgeschwader 62 der Bundeswehr genutzt, das als Teil der sogenannten Krisenreaktionskräfte weltweit im Einsatz ist. Beim völkerrechts- und verfassungswidrigen Angriff auf Jugoslawien transportierte das Lufttransportgeschwader mit seinen Transall-Maschinen Menschen und Kriegsmaterial in die Krisenregion. Heute sorgt es unter anderem für den Nachschub ins afghanische Kriegsgebiet. Aber es war auch schon in Albanien, Usbekistan, Somalia, im Kongo und anderen Ländern aktiv. Die Sanitätsstaffel sogar in Windhoek und auch im Gazastreifen. Im November 2004 entschied das Bundesverteidigungsministerium, den Großraumtransporter Airbus A400M auf dem Flugplatz Wunstorf zu stationieren. Begründung? Einerseits sei der Wunstorfer Horst wegen der zweiten Start- und Landebahn besonders sicher. Andererseits liege Wunstorf strategisch günstig, zentral in der Bundesrepublik Deutschland und könne daher im Einsatzfall von allen Flugplätzen der Bundeswehr und der NATO erreicht werden. Der neue Großtransporter ermöglicht weltweit schnelle und umfangreiche Truppenverlegungen und den Transport von schwerem Material. Für die weltweiten Kriege von Bundeswehr und NATO hat dieses Flugzeug strategische Bedeutung. In den Bauplanungsunterlagen der Oberfinanzdirektion Hannover ist zu lesen:
Darüber hinaus wurde entschieden, in Wunstorf ein neues Präzisionsflugsystem zu installieren. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass das neue Transportflugzeug Airbus A400M durch seine Bordausrüstung die Möglichkeit bietet, auch bei widrigen Wetterlagen und schlechten Sichtbedingungen, zum Beispiel Nebel mit geringen Sichtweiten, zu landen.
Die räumlichen Bedingungen für die Installierung dieses Präzisionsanflugssystems sind in Wunstorf besonders günstig. Fazit: Der Fliegerhorst Wunstorf wird zum strategischen Flugplatz für die internationalen Einsätze von Bundeswehr und NATO. Die Region Hannover entwickelt sich damit zur Drehscheibe internationaler Kriege. Gleichzeitig kümmert man sich auf diesem Hightech-Militärflugplatz auch um Geschichte und Tradition.
Kapitel 3. Franco sollte der Ju-52 ein Denkmal setzen.
Gebaut wurde der Fliegerhorst Wunsdorf ab 1934 im Rahmen der damals noch illegalen und geheimen Wiederaufrüstung Deutschlands durch die NS-Regierung. Bald waren auf dem Rollfeld die mittelschweren Bomber der zweiten Gruppe des Traditionsgeschwagers Boelcke zu beobachten, Junkers 52, dann auch Heinkel 111 Maschinen. Die anderen Gruppen des Geschwaders befanden sich in Delmenhorst und Langenhagen, die Stabskompanie in Hannover. Zwischen 1936 und 1939 kämpften Flugzeugbesatzungen dieser Einheit völkerrechtswidrig auf Seiten des Putschgenerals Franco gegen die Spanische Republik, beteiligten sich mit Ju-52 Transportflugzeugen an der kriegsentscheidenden Verlegung von Kolonialtruppen aus Spanisch-Marokko auf die Iberische Halbinsel und bombardierten vor allem mit Ju-52 Behelfsbombern und Heinkel 111 Maschinen republikanische Städte und Dörfer, darunter die baskische Stadt Guernica. Die Vernichtung Guernicas löste weltweit Entsetzen aus. Der Name wurde zum Symbol für eine hemmungslos gegen die Zivilbevölkerung eingesetzte Luftwaffe. Im Zweiten Weltkrieg waren die Bombereinheiten des Kampfgeschwaders Boelcke an allen Fronten aktiv.
1945 übernahm die britische Armee den Flugplatz. Kurz bevor die Briten im Rahmen der Remilitarisierung Westdeutschlands das Gelände am 17. März 1958 wieder an deutsches Militär übergaben, erhielten die ersten 200 Rekruten, die sich bereits auf dem Horst aufhielten, hohen Besuch. Der kommandierende General der Luftwaffengruppe Süd, Generalleutnant Johannes Trautloft, ehemaliger Kondor-Legionär und Luftwaffenoffizier, inspizierte die neue Fliegertruppe. Zwei Jahre vor seiner Wunsdorf-Visite hatte Trautloft als Organisator einer internen Tagung der Traditionsgemeinschaft der Legion Condor gefordert, das Wirken der Legion Condor in Spanien muss der bundesdeutschen Jugend als Vorbild dienen. Am 6. Juni 1958 wurde Wunsdorf wieder offiziell Garnisonsstadt. Im Herbst 1978 entstand aus der Umgliederung und Umbenennung der Flugzeugführerschule S das Lufttransportgeschwader 62, das auch heute noch auf dem Flugplatz stationiert ist.
Seit dem Besuch von Trautloff, also von Anfang an, legten die Wunsdorfer Bundeswehrflieger großen Wert auf Traditionspflege. Im Mai 1984 wurde durch eine Indiskretion bekannt, dass im zugehörigen Soldatenheim ein Treffen des Traditionsverbandes Geschwader Boelcke stattfinden sollte, der, so war dem Einladungsschreiben zu entnehmen, froh darüber war,
den Boelcke-Geist bei der jüngeren Generation weiterleben zu lassen.
Jahrelang war in diesem Traditionsverband auch Oberst AD Freiherr von Beust aktiv, der seine Lehrzeit auf dem Fliegerhorst Wunsdorf verbracht hatte und unter anderem an der Bombardierung Guernicas beteiligt war. Als der Arbeitskreis Regionalgeschichte 1984 in einer Publikation den Nachweis erbrachte, dass Wunsdorfer Flieger als Bestandteil der Legion Condor gekämpft und auch Guernica bombardiert hatten, fühlte sich die Fliegerhorstkommandantur veranlasst, alles zu bestreiten und als es nichts mehr zu bestreiten gab, die Verbrechen der Vergangenheit zu relativieren. 1985 feierten die Wunsdorfer trotz bundesweiter Proteste 50-jähriges Jubiläum des Militärflugplatzes und damit die NS-Zeit gleich mit. Der damalige Kommodore, Bundeswehroberst Holinka, wörtlich:
Ich feiere einfach so, wie viele Firmen und Clubs ihre Jubiläen feiern. Das 50-jährige Bestehen dieses Arbeitsplatzes und der Verbindung des Fliegerhorstes zur Stadt Wunsdorf.
Auch 1986 setzte der Oberst seine Traditionspflege unermüdlich fort. Gut 50 Jahre nachdem der Einsatz von Ju-52 Transport- und Bombenflugzeugen entscheidend zum Erfolg des Franco-Putsches und zur Eskalation des Krieges in Spanien beigetragen hatte, veranlasste er den Flug einer in Langenhagen gestarteten schweizerischen Ju-52 über die Städte Wunsdorf und Neustadt. Um den militärhistorischen Bezug zum Bundeswehrfliegerhorst deutlich zu machen, stiegen zwei Transall-Maschinen zum Ehrengeleit für die gute alte Tante Ju auf. Wenig später ließ die Kommandantur auf dem Fliegerhorst ein kleines Militärmuseum einrichten, um der Öffentlichkeit eine aus einem norwegischen Fjord geborgene und liebevoll restaurierte Junkers-Transportmaschine zu präsentieren. Hitler war 1942 der Auffassung,
Franco sollte der U-52 ein Denkmal setzen.
Doch nicht in Spanien gedachte man der Junkers-Maschine, sondern traditionsbewusst auf dem Fliegerhorst Wunsdorf. Bis heute. Der Lufttransport für Francos Kolonialtruppen wird in der U-52-Halle allerdings genauso wenig erwähnt wie der Name Guernica. Militärische Einsätze und Ziele, auch politische Hintergründe und Zusammenhänge, bleiben fast vollständig ausgeblendet. Wenn auf einem strategischen Flugplatz der Bundeswehr für internationale Kampfeinsätze Traditionspflege betrieben wird, die die NS-Zeit verschweigt oder verharmlost, müssten in der Zivilgesellschaft alle Alarmglocken läuten. Bleibt nun die Frage, was die Bombereinheiten des Kampfgeschwaders 27 Boelcke nach ihrer Rückkehr aus Spanien während des Zweiten Weltkrieges gemacht haben. Damit zurück zum Angriff auf Polen im September 1939.
Kapitel 4: Gegensätzliche Perspektiven und ungelöste Fragen.
Erinnerungen des Warschauer Zeitzeugen Harold Werner.
Am 1. September wurde ich früh morgens durch das Geräusch explodierender Bomben geweckt. Sirenen heulten, Luftalarm. Wir stürzten in die Luftschutzräume im Keller unseres Wohngebäudes. Im ganzen jüdischen Viertel wurden beträchtliche Verwüstungen angerichtet. Nach der Entwarnung kletterten wir aus den Kellerräumen und schauten fassungslos auf die Ruinen. Unser ganzer Wohnblock war zerstört, viele weitere Gebäude standen in Flammen. 27 Tage dauerte die Bombardierung von Warschau, wobei das jüdische Viertel mit der Nalewki, Gesia, Zamenhofer und Karmelikerstraße ausdauernder und folgenreicher bombardiert zu werden schien als andere Teile der Stadt. Überall hörte man den betäubenden Lärm der Flakgeschütze, aber die deutschen Bomber flogen so hoch, dass sie unsichtbar zu bleiben schienen.
Weitere Zeitzeugen bestätigen diese Eindrücke. Von oben hatten die beteiligten Bomberbesatzungen natürlich eine andere Perspektive. Übrigens genau wie die örtlichen Heimathistoriker, die sich diese Perspektive zu eigen machten. Demnach hatten die Flieger beim Überfall auf Polen die Aufgabe,
strategische Angriffe gegen feindliche Luftstreitkräfte am Boden durchzuführen und danach die Heeresverbände durch taktische Einsätze zu unterstützen.
Diese Aufgaben hatten sie wohl, das ist richtig. Einige wenige werden in den Chroniken auch aufgeführt, ausschließlich militärische Ziele. Aber war da möglicherweise noch mehr? Sibyllinisch heißt es an einer Stelle, in den Vororten Warschaus seien verschiedene Ziele angegriffen worden. Also doch nicht nur strategische zur Zerstörung der polnischen Luftwaffe und taktische zur Unterstützung des Heeres? Was aber waren strategische Ziele?
Gehörte es zur strategischen Aufgabe der deutschen Bomberflotte, Wohngebiete anzugreifen, um den Verteidigungswillen der polnischen Bevölkerung zu brechen? Wenn diese strategische Zielbestimmung existierte und auch tatsächlich Angriffe gegen Wohngebiete geflogen wurden, gab es besondere Angriffe gegen jüdische Viertel? In Bezug auf die lokalhistorischen Forschungen wäre dann noch zu fragen, ob das Kampfgeschwader 27, wenn es diese Angriffe gegeben haben sollte, daran beteiligt war.
In Deutschland gibt es zwar eine beinahe unübersehbare Fülle an Publikationen zum Bombenkrieg der Alliierten gegen deutsche Städte, Veröffentlichungen zu den Bombenangriffen der deutschen Luftwaffe gegen spanische, polnische, niederländische, belgische, französische, englische, jugoslawische oder sowjetische Städte sind dagegen vergleichsweise rar gesät. Wer weiß heute hierzulande überhaupt etwas von den Luftangriffen auf Madrid, auf Warschau, Rotterdam, London oder Belgrad, um nur einige Beispiele zu nennen? Selbst in der Literatur zur Geschichte des sogenannten Polenfeldzuges werden, auch wenn die Luftangriffe auf Warschau dargestellt sind, besondere Luftangriffe auf jüdische Viertel nicht erwähnt. Gelegentlich finden sich kurze Hinweise, Andeutungen, erste Spuren.
Musik. Kapitel 5 Vernichtungskrieg.
Auf Veranlassung des Oberkommandos der Wehrmacht hielt der Chef des Generalstabes des Luftflottenkommandos 1, Generalmajor Wilhelm Speidel, am 16. November 1939 in Prag einen Vortrag mit dem Titel »Der Einsatz der Luftwaffe im polnischen Feldzug unter besonderer Berücksichtigung ihres Zusammenwirkens mit dem Heer«. Speidel stellte fest, die polnische Armee sei neben eigenen Schwächen
das Opfer der bedingungslosen Durchführung von zwei operativen Grundgedanken der deutschen Führung gewesen. Erstens der Lehre des Grafen Schlieffen, dass die Operation nicht einen ordinären Sieg zum Ziel haben darf, sondern die totale Vernichtung. Zweitens der Lehre des Grafen Moltke, getrennt marschieren, vereint schlagen.
Alfred Graf von Schlieffen, Chef des deutschen Generalstabes zwischen 1891 und 1905, war an der Planung des deutschen Kolonialkrieges in China 1900-1901 beteiligt und ihm oblag die oberste Leitung im Ausrottungskrieg gegen die aufständischen Nama und Herero in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika in den Jahren 1904 und 1905. In dieser Zeit entwickelte er den Plan zur Führung eines Blitzkrieges gegen Frankreich und Russland, der nur erfolgreich geführt werden könne, wenn er von Anfang an als Entscheidungs- und Vernichtungsschlacht geplant würde.
Die Idee vom Vernichtungskrieg wurde zunehmend mit rassistischen Elementen aufgeladen, wie sie bereits in den Kolonialkriegen zum Ausdruck gekommen waren. Jetzt kämpften nicht mehr Armeen gegeneinander, sondern vermeintlich höher- und minderwertige Kulturen, Weltanschauungen, Nationen, Völker und Rassen. Damit wurde die gesamte Bevölkerung in den Krieg einbezogen. Der Schritt zum totalen Krieg war getan.
Beim Krieg gegen Polen ging es also von Anfang an nicht nur um die Unterwerfung des Gegners, sondern um dessen totale Vernichtung, wie Speidel in seiner Prager Rede deutlich machte. Die deutschen Streitkräfte seien bestens auf den Einsatz in Polen vorbereitet gewesen, meinte der Generalmajor und nannte dafür drei Gründe. Beim Aufmarsch gegen die Tschechoslowakei 1938-39 habe man Organisation und Einsatzvorbereitung erproben können. Im Kriegseinsatz in Spanien seien sowohl taktische als auch operative, heute würde man sagen strategische Erfahrungen gesammelt worden. Aus Spanien hätten die Flugzeugbesatzungen zudem das Gefühl der Überlegenheit jedem Gegner gegenüber mitgebracht. Schließlich habe
die geistige Vorbereitung auf den Feldzug in Polen Führung und Truppe so mit dem Feind, Zielen und Landschaft vertraut gemacht, dass jeder vom Befehlshaber bis zum Flugzeugkommandanten das Kartenbild Polens kannte wie das seiner Heimat. Kapitel 6 Zielbestimmungen.
Taktische Einsätze bestanden unter anderem in der unmittelbaren Unterstützung der Bodentruppen durch die Luftwaffe, die im Spanischen Bürgerkrieg perfektioniert worden war. Operative bzw. strategische Einsätze hatte die Legion Condor unter anderem gegen Wohnviertel geflogen. Dabei habe man, resümierte Legion Condor-Mitglied Karl von Knauer, in einem Auswertungsbericht vom Juni 1936 sehr wertvolle Erfahrungen über die moralische und effektive Wirkung der Bomberwaffe sammeln können. Knauer hatte seine Lehrzeit auf dem Fliegerhorst Wunsdorf absolviert und war Staffelkapitän beim Angriff auf Guernica gewesen. Die zentrale operative Aufgabenstellung beim Angriff auf Polen, betonte der Chef des Generalstabes der Luftflotte 1, Generalmajor Speidel, habe für die deutschen Luftstreitkräfte in der Zerschlagung der polnischen Luftwaffe, ihrer Bodenorganisation und ihrer Rüstungsindustrie bestanden. Ferner seien zur mittelbaren Unterstützung des Heeres folgende Ziele auf dem gesamten Territorium Polens angegriffen worden: Truppentransporte auf Eisenbahnen und Straßen, Nachrichtenverbindungen, Kasernen und Mobilmachungszentren, Rüstungsbetriebe. Und außerdem
Kraftquellen der Wirtschaft wie Kraftwerke, Wasserwerke, Gaswerke zum Zwecke der Stilllegung der Rüstungsbetriebe und Lähmung des Kampfwillens der Bevölkerung.
Wie bereits in Spanien geriet also auch in Polen die Zivilbevölkerung ins Visier der Luftwaffe. Speidel bewegte sich damit im Rahmen der Vorschriften zur Luftkriegsführung, die bereits 1936 nach kontroversen Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern von Terrorangriffen gegen die Zivilbevölkerung herausgegeben worden waren. Auch dort wird der Kampf gegen die Kraftquellen des Gegners ausdrücklich gestattet. Angriffe auf Städte zum Zweck des Terrors gegen die Bevölkerung seien jedoch grundsätzlich verboten. Es sei denn, der Gegner führe selber Terrorangriffe. In diesem Falle könnten Vergeltungsangriffe das einzige Mittel sein, den Gegner von dieser brutalen Art der Luftkriegsführung abzubringen. Dass diese Ausnahmeregelung beim Angriff auf Polen zur Regel werden sollte, hatte Adolf Hitler wenige Stunden nach Kriegsbeginn in seiner Rede vor dem Reichstag in aller Öffentlichkeit deutlich gemacht.
Ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich auf militärische Objekte bei ihren Angriffen zu beschränken. Wenn aber der Gegner daraus einen Freibrief ablesen zu können glaubt, seinerseits mit umgekehrten Methoden kämpfen zu können, dann wird er eine Antwort erhalten, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen wen so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind.
Damit waren die überfallenen Polen zu Tätern und die deutschen Aggressoren zu Opfern gemacht worden, denen nun notgedrungen nichts anderes übrig blieb, als mit allen Mitteln zurückzuschlagen. In der Wehrmacht wurde diese Botschaft verstanden, zumal die geistige Vorbereitung und die Kenntnis des Gegners, wie Generalmajor Speidel nach der Niederlage Polens betonen sollte, mit entscheidend waren für den schnellen Sieg.
Kapitel 7 Feindbilder.
Systematisch waren die Soldaten der Wehrmacht im Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkrieges auf den Feind eingestimmt worden. Polen galten wie alle Slawen als kulturell und rassisch minderwertig, faul, verschlagen, schmutzig, brutal, die vor keiner Bestialität zurückschreckten, um die arbeitsame deutsche Minderheit im Lande auszulöschen. Antislawische und die in Deutschland allgegenwärtigen antisemitischen Vorurteile mischten sich zu einem mörderischen Cocktail, zumal ca. 10% der polnischen Bevölkerung jüdischen Glaubens waren. Die Polen seien, so hieß es in Schulungsmaterialien, fanatisch verhetzt, sodass mit Sabotage und Angriffen von Freischärlern gerechnet werden müsse. Den Polen und Juden sei grundsätzlich nicht zu trauen, sie seien als feindlich anzusehen und entsprechend zu behandeln. Mitleid sei fehl am Platze und zuvorkommende Behandlung werde nur als Schwäche ausgelegt. Juden seien, erfuhr der deutsche Soldat etwa im Taschenbuch Polnisches Heer, bolschewistenfreundlich und Deutschenhasser. Und die Radiosender Warschau und Lodz seien stark verjudet. Nachdem Hitler in einer Reichstagsrede bereits am 30. Januar 1939 die Vernichtung der jüdischen Rasse im heraufziehenden Weltkrieg angekündigt hatte, aktualisierte das Oberkommando der Wehrmacht das Schulungsmaterial für den politischen Unterricht in der Truppe. Dort heißt es:
Das Weltjudentum bekämpfen wir, wie man einen giftigen Parasiten bekämpfen muss. Wir treffen in ihm nicht nur einen Feind unseres Volkes, sondern auch eine Plage aller Völker. Der Kampf gegen das Judentum ist ein sittlicher Kampf um die Reinheit und Gesundheit des gottgewollten Volkstums und für eine neue, gerechtere Ordnung der Welt.
Speziell zur Schulung der Fliegertruppe und Flakartillerie war vom Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring das Orientierungsheft Polen herausgegeben worden. Im Kapitel Die Bevölkerung heißt es dort über die jüdische Minderheit:
Das Judentum stellt in Polen die zweitgrößte nicht-polnische Bevölkerungsgruppe dar. Ihr Anteil kann mit 9,64% angenommen werden. Das polnische Judentum ist nicht assimiliert, sondern stellt tatsächlich eine konfessions- und rassemäßig geschlossene, im Wesentlich städtische Bevölkerungsschicht dar. Siehe Anlage 25. Die Juden üben einen wichtigen Einfluss auf die Wirtschaft aus und spielen als industrielle Unternehmer eine ungewöhnlich große Rolle.
In der Anlage 25 findet sich eine Tabelle von 13 polnischen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern mit dem jeweiligen Anteil der jüdischen Bevölkerung aus dem Jahre 1931. Die Spitzenpositionen belegen demnach Warschau mit 1,2 Millionen Einwohnern und einem jüdischen Bevölkerungsanteil von 30%. Lodz mit 665.000 Einwohnern und einem Anteil von 33%. Ferner Lemberg mit 318.000 Einwohnern und einem jüdischen Bevölkerungsanteil von 32%. Die überwiegende Zahl der jüdischen Bewohner spreche nicht Polnisch, sondern Jiddisch und Hebräisch. Unter der Tabelle findet sich folgende Erläuterung:
Die aus den Angaben der polnischen Statistik zusammengestellte Tabelle zeigt den polnisch-jüdischen Charakter der Städte.
Dass auch in diesen Orten mit ausgeprägt polnisch-jüdischem Charakter, wie es in der rassistischen Diktion hieß, die jüdische Bevölkerung nicht gleichmäßig auf alle Viertel verteilt wohnte, hatte 1938 bereits Dr. Habil Peter Heinz Serafim in seiner Publikation »Das Judentum im osteuropäischen Raum« deutlich gemacht. Erschienen war das mehr als 700-seitige Buch unter Mitwirkung des Instituts für osteuropäische Wirtschaft an der Universität Königsberg. Und wer sich mit Polen beschäftigte, kam an diesem Standardwerk, das zum festen Bestand von Militärbibliotheken gehörte, kaum vorbei.
In allen 5 Großstädten Polens,
erläutert der Autor,
kann man deutlich die Ballung der Juden in einzelne Stadtviertel beobachten. Diese Stadtviertel sind nun, und das scheint siedlungsgeschichtlich besonders interessant, die Altstadt und die angrenzenden Bezirke.
Und für die polnische Hauptstadt konstatiert er:
In Warschau sind zwar auch die Altstadt und deren historischer Marktmittelpunkt zum großen Teil jüdisch durchsetzt, die geschlossenen jüdischen Wohnbezirke schließen sich aber an den Nordwestrand der eigentlichen Altstadt an.
Zwei Karten unter dem Titel »Das jüdische Ghetto in Warschau« veranschaulichen die Ausführungen.
Zusammenfassend führt Serafim aus, das Ghetto sei die Schutzmauer der Erhaltung des Judentums. Das Ghetto ist aber noch mehr. Es ist gleichzeitig die Expansionsbasis der vergroßstädterten Judenheit, weil im Ghetto eine geballte wirtschaftliche Macht liegt, die die Judaisierung des gesamten städtischen Wirtschaftslebens anstrebt. Man denke nur an die mit dem Ghetto unmittelbar zusammenhängende Frage des jüdischen Immobilienbesitzes, der mit der Verstädterung und Vergroßstädterung der Juden Hand in Hand geht. Schließlich verleiht der Hausbesitz dem Juden eine indirekte, ausgedehnte wirtschaftliche Machtstellung.
Kurz, für Serafim ballte sich im jüdischen Ghetto der Großstadt und Warschau belegte die Spitzenposition die expandierende wirtschaftliche Macht des Juden. Gleichzeitig liege hier das Zentrum jüdischer Spekulation. Wer also wie die deutsche Wehrmacht das Weltjudentum bekämpfen wollte, um
die Reinheit und Gesundheit des gottgewollten Volkstums und eine neue gerechte Ordnung der Welt
durchzusetzen, musste seine Angriffe, das lag in der Logik der Sache, früher oder später gegen das Zentrum des Feindes richten. Wenige Wochen vor Beginn des Angriffs auf Polen hatte die Luftwaffe ihre Zielbearbeitung weitgehend abgeschlossen. Dies wurde während einer Besprechung im Luftwaffenführungsstab am 11. August 1939 deutlich. Dort heißt es:
Von den etwa 950 Zielen sind etwa 850 luftbildmäßig abgedeckt und nicht gedeckte Ziele sind unter Beinahme brauchbarer Skizzen ebenfalls zielmäßig abgeschlossen.
Das Material sei bereits im Druck und werde in wenigen Tagen an die Luftgaue ausgeliefert. Es sei dringend erwünscht, dass die Chefs der Luftflottenkommandos 1 und 4 und die Kommandeure der Fliegerdivisionen 1, 2 und 7 und der Fliegerführer zur besonderen Verwendung über je einen Satz dieser Zielunterlagen verfügen, die auf den Gefechtsstand mitzunehmen seien. Und dann folgt im Gesprächsprotokoll eine bemerkenswerte Passage.
Die Anlage einer Zielgruppe Juden wurde nicht durchgeführt, aber die Angabe der Judenviertel in Warschau, Lemberg und Krakau und die Ausgabe einer dem Zielsatz ST beigefügten Karte Juden in Polen werden es jederzeit ermöglichen, die Hauptjudenzentren in Polen festzustellen.
Damit war allen Beteiligten klar, dass die polnischen Juden, auch wenn sie als Zielgruppe noch nicht gelistet waren, jederzeit ins Visier der Luftwaffe genommen werden konnten. Heute ist bekannt, dass für Angriffe auf Warschau Rot-Blau-Pausen von Luftaufnahmen im Format von etwa 80 mal 70 Zentimeter zur Verfügung standen, auf denen die jüdischen Viertel mit der Angabe einer Bevölkerungsdichte von 60-80% rot markiert waren. Sowohl die Lage dieser Viertel als auch die Zahlenangaben entsprechen den Angaben im bereits erwähnten antisemitischen Standardwerk Die Juden im osteuropäischen Raum des Dr. Peter-Heinz Serafim. Ob ähnliches Bild- oder Kartenmaterial auch für Lemberg, Krakau und andere Städte vervielfältigt und an die Truppe ausgegeben wurden, konnte aufgrund der derzeitigen Archivlage bislang nicht geklärt werden. Fest steht, der Feind war identifiziert und die Ziele waren präzise markiert. Skrupel würden die eingesetzten Bomberbesatzungen nach der intensiven ideologischen und militärischen Vorbereitung kaum kennen.
Kapitel 8: Elitesoldaten.
Nicht nur in den Flugzeugen wurden erfahrene Kämpfer der Legion Condor eingesetzt, für die das Bombardieren von Städten nichts Besonderes war. Auch in den Führungsstäben waren die Qualifikationen der Veteranen gefragt. Wolfram Freiherr von Richthofen, Kommandeur der Legion Condor und verantwortlich unter anderem für die Vernichtung von Guernica, bekleidete im Polenfeldzug die Funktion eines Fliegerführers zur besonderen Verwendung, ZBV. Wie bereits in Spanien führte er auch im neuen Einsatzgebiet ein Kriegstagebuch, in dem er unnötige Anfängerfehler beklagte, weil man sowohl in den Führungsstäben als auch in der Truppe die Erfahrungen der Spanienkämpfer unzureichend berücksichtige. Richthofen war über den Verlauf der Kämpfe bestens informiert und notierte gleich am ersten Kriegstag:
Da wir unsere Verbindungsoffiziere-Organisation aus Spanien hier überall eingeführt haben, ferner die Aufklärer und die kämpfenden Verbände zur besonderen laufenden Meldung der Lage heranziehen, wissen wir als Einzige im Armeebereich ungefähr, was los ist.
Auch in weltanschaulicher Hinsicht waren die Veteranen der Legion Condor nationalsozialistische Elitesoldaten. Hatten sie doch bereits auf der Iberischen Halbinsel den Kampf gegen vermeintlich jüdisch-bolschewistische Gegner geführt, auch wenn es sich um Katholiken handelte, wie etwa im spanischen Baskenland. Richthofen machte aus seinen Ressentiments gegen Polen und Juden keinen Hehl. Am 9. September 1939 notierte er in sein Tagebuch, bei Platzerkundungen im Raum Radom solle vorsichtig vorgegangen werden.
Das ganze Gebiet, in welches wir uns hineinlegen, stinkt noch ziemlich nach Juden.
Und am 15. September?
Im Laufe des Nachmittags kam eine Delegation der Juden der kleinen Stadt Hart nördlich von Susza, Białoczeki und bat um Schutz gegen die Polen und vor allem um Schutz gegen die Landesbewohner, die sich weigerten, ihre Schulden an die Juden zu zahlen. Ich kam der Bitte der Juden natürlich nicht nach.
Natürlich nicht.
Kapitel 9. Besonders wirkungsvoll sind Benzinbomben gewesen.
In der örtlichen Heimatgeschichtsschreibung und in der U-52-Halle auf dem Fliegerhorst Wunsdorf entsteht der Eindruck, als hätten Einheiten des Bölke-Geschwaders 27 während des Zweiten Weltkrieges ausschließlich militärische Ziele angegriffen und hin und wieder Propagandaflugblätter abgeworfen. Dass die Bölke-Flieger auch Wohnviertel zerstörten, wird nicht erwähnt. Anscheinend haben die befragten Zeitzeugen diese Einsätze verschwiegen und die örtlichen Heimatschriftsteller ihre Sichtweise übernommen. Sie erzählen vom Krieg und schweigen von Verbrechen. Nicht anders als im Spanischen Bürgerkrieg wertete die Wehrmacht ihre Erfahrungen aus dem Polenfeldzug systematisch aus, um sowohl Waffen als auch Strategie und Taktik zu optimieren. Luftwaffenführungsstellen und einzelne Verbände mussten gleich nach ihrem Einsatz Berichte über ihre Erfahrungen in Polen anfertigen. So heißt es in der Auswertung der Luftflotte 1, der das Kampfgeschwader 27 Bölke zu Beginn des Polenfeldzuges angehörte, im Abschnitt Angriffe gegen Städte und Rüstungswerkstätten.
Angriffe der Kampfkräfte können gegen Flächenziele aus jeder Höhe durchgeführt werden. Gegen Punktziele, zum Beispiel Fabrikationsanlagen und anderes mehr, muss zum Angriff auf mindestens 4000 Meter heruntergegangen werden. Einsatz von Brandbomben hat sich dabei bewährt. Besonders wirkungsvoll sind Benzinbomben gewesen.
Die Erfahrungen beim Einsatz gegen Städte ähneln sich. So zog man in der ersten Gruppe des Sturzkampfgeschwaders 76 folgendes Fazit aus dem Polenfeldzug.
Die von der Gruppe geflogenen Angriffe gegen Wilun, Noworadomsk, Sulejow, Kamjensk waren für Ortschaften zur Gänze vernichtend. Angriffe gegen Stadtteile von Warschau von größter sachlicher und moralischer Wirkung.
Gleich am ersten Kriegstag bombardierten die Stuka-Geschwader 76, 77 und 2 die Stadt Wielun, in der weder polnisches Militär noch eine Flugabwehr stationiert waren. Es handelt sich um das erste Bombardement einer offenen Stadt im Zweiten Weltkrieg. Dass Panik auch in anderen Orten verbreitet werden sollte, zeigt auch ein Blick in den Erfahrungsbericht des Luftwaffenkommandos Ostpreußen.
Angriffe gegen Ortschaften sind immer wirkungsvoll. Außer der materiellen Wirkung tritt in verstärktem Maße die moralische Wirkung hinzu, die den Widerstandswillen des Gegners stark beeinträchtigt.
Und das Sturzkampfgeschwader 77 berichtete:
Angriffe auf Städte und Ortschaften ohne Angabe eines bestimmten Zieles sind nur dann zweckmäßig, wenn die Führung die Zerstörung der betreffenden Städte bzw. eine Zermürbung der Einwohnerschaft erreichen will. In diesem Fall erscheint es jedoch zweckmäßig, mit vollster Bombenlast 500 Kilo oder 250 Kilo plus 4x50 Kilo anzugreifen. Im Übrigen ist der Angriff, der eine Hemmung des feindlichen Nachschubs erreichen soll, möglichst auf Ortseingänge, Brücken und Eisenbahnübergänge durchzuführen. Der Abwurf von Benzinbomben erscheint nur auf geschlossene Ortschaften zweckmäßig.
Allein die 250-Kilo-Bomben rissen Krater von mehr als 4 Metern Tiefe und 10 Metern Durchmesser, hatten einen Zerstörungsradius von 17 und einen Splitterradius von 130 Metern. Und im Bericht des Kampfgeschwaders 27 Bölke ist im Abschnitt Angriffe gegen Ortschaften zu lesen:
Zur Zerstörung von Ortschaften ist eine große Munitionsmenge erforderlich. So musste zur Zerstörung von Wormser eine Gruppe zweimal eingesetzt werden. Günstige Munitionsart SC 250 Kilo und SD 50 Kilo. Bei allen Angriffen erwies sich das Werfen aus großen und mittleren Höhen als besonders günstig.
Zwei Anflüge waren nötig gewesen, um das gewünschte Resultat zu erreichen: die Zerstörung der Kleinstadt Wormsa, westlich von Białystok an der Narew gelegen. Es handelte sich also nicht um Fehlwürfe beim Angriff auf militärische Einrichtungen, marschierende Truppen oder Verkehrswege, sondern um die bewusste Zerstörung der Stadt. Bei der Bombardierung Wormsas am 7. September 1939, die mehrere Stunden dauerte, kamen über 1000 Menschen ums Leben. Ein Großteil der Stadt wurde zerstört. Zahlreiche Gebäude fielen den Flammen zum Opfer. Warum dieser Angriff? Sollten durch Trümmer, Schutt und Brände wieder einmal, wie auch im Fall Guernica behauptet, Truppenbewegungen behindert werden, oder handelt es sich um einen Terrorangriff? Vermischten sich möglicherweise die Motive? Gab es Gründe, die Einwohner dieses Ortes zu zermürben, zu terrorisieren? Wormser hatte eine Besonderheit. 1939 waren rund 50% der Einwohner jüdischen Glaubens. Das gesellschaftliche Leben des Städtchens, dessen jiddischer Name Lomze lautete, war also wesentlich durch die jüdischen Gemeinden geprägt. Liegt hier auch ein Grund für das Bombardement auf das Zentrum des Städtels, bei dem auch die große Synagoge ausbrannte? Möglich wäre es, denn die Hauptjudenzentren in Polen waren ja aufgrund einer den Zielsätzen beigegebenen Karte bei Bedarf jederzeit festzustellen. Judenforscher Dr. Serafim hatte Łomża mit etwa 40% jüdischem Bevölkerungsanteil in eine Karte mit dem Titel »Die wichtigsten Judenstädte in Polen« eingetragen. Es besteht also kein Zweifel, dass das Traditionsgeschwader Boelcke Wohngebiete in polnischen Städten und auch jüdische Stadtteile bombardierte. An den Angriffen auf Warschau, von denen gleich noch die Rede sein wird, war das Geschwader nach dem bisherigen Kenntnisstand nicht beteiligt. Nicht, weil es dazu nicht fähig oder bereit gewesen wäre, sondern weil andere Einheiten zum Einsatz kamen. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges bombardierten die Boelcke-Flieger auch weiterhin Wohngebiete. Das belegen heute noch vorhandene Luftaufklärungsfotos aus Frankreich. Die Terrorisierung der polnischen Bevölkerung zur Brechung jeglichen Widerstandes war von Beginn des Krieges an Bestandteil der deutschen Luftkriegsführung, sei es als erwünschter Nebeneffekt beim Angriff auf militärische Ziele oder als Hauptzweck. Insgesamt wurden im Verlauf des Polenkrieges über 150 Städte und Ortschaften durch Luftangriffe zerstört.
Kapitel 10, 13. September 1939. Besonders stark brennt das Judenviertel.
Eigentlich wollte Göring als Oberbefehlshaber der Luftwaffe, dass die Luftflotten 1 und 4 gleich zu Kriegsbeginn einen Vernichtungsschlag gegen Warschau führen, wie es in einem geheimen Schreiben der Fliegerdivision 1 vom 31.08.1939 formuliert ist. Doch die nationalsozialistische Führung war sich darüber im Klaren, dass die Zerstörung Warschaus und Terrorangriffe gegen die Zivilbevölkerung schwerwiegende internationale politische und militärische Folgen nach sich ziehen könnten. Mit Fernschreiben vom 1. September präzisierte Göring, beim Angriff auf Warschau am folgenden Tage seien Ziele in dicht besiedelten Stadtteilen auszusparen. Bereits im Juli 1939 hatte der Generalstab der Luftwaffe in einem Thesenpapier klargestellt, dass der Befehl zu Terrorangriffen nicht von irgendwelchen untergeordneten Kommandeuren gegeben werden könne, sondern dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe, also der NS-Führung, vorbehalten sei. Selbstverständlich blieben bei Angriffen auf militärische Ziele in einer Millionenstadt wie Warschau, zumal mit den immer noch mangelhaften Zieleinrichtungen, Fehlwürfe auf Wohngebiete unvermeidlich. Sie wurden billigend in Kauf genommen. Abgesehen davon gehörten auch zivile Einrichtungen, zum Beispiel die örtlichen Rundfunksender, die ja, wie bereits erwähnt, als stark verjudet galten, von Anfang an zu den Zielen der deutschen Luftwaffe. Am 10. September 1939 formulierte der Generalstab der Luftwaffe einen Befehl zum Angriff auf Wasserkante, wie die Tarnbezeichnung für Warschau lautete. Dort heißt es:
Der Angriff ist als Vergeltung der an den deutschen Soldaten verübten Verbrechen anzusehen und hat die Zerstörung Wasserkante zum Ziel.
Die Behauptung, es handle sich um einen Vergeltungsschlag, entsprach der Voraussetzung für einen Terrorangriff gegen die Zivilbevölkerung, wie sie in den Vorschriften zur Luftkriegsführung und in der Reichstagsrede Hitlers vorgegeben waren. Jetzt war allen Beteiligten klar, dass Hemmungen oder Rücksichtnahmen nicht mehr erforderlich und nicht mehr erwünscht waren. Zwar flog die deutsche Luftwaffe sogenannte rollende Angriffe gegen Warschau, doch die endgültige Vernichtung der polnischen Hauptstadt wurde zunächst noch verschoben. Am 13. September 1939 erhielten verschiedene Kampfflieger und Stuka-Einheiten des Luftkommandos 4 den Befehl, sich ab Mittag für Angriffe auf den Nordwestteil Warschaus bereitzuhalten, darunter die dritte Gruppe des Kampfgeschwaders 4, deren Heinkel 111 Flugzeuge halb und halb mit Brand- und Sprengbomben beladen wurden und um 16.30 Uhr über dem Zielgebiet eintreffen sollten. Die Wirkung des Bombardements war nach dem Angriff sofort aufzuklären. Ungewöhnlich war nicht nur der relativ hohe Anteil der Brandbombenzuladung, ungewöhnlich auch der Zeitpunkt des Angriffs und das Zielgebiet. Am Vorabend des jüdischen Neujahrsfestes sollte ausgerechnet der Nordwesten Warschaus angegriffen werden, wo die Stadtviertel mit dem höchsten jüdischen Bevölkerungsanteil lagen. Nach einem genau festgelegten Plan flogen die Bombergeschwader zwischen 16.25 Uhr und 18.30 Uhr zeitlich versetzt mehrere Angriffswellen. Exakt um 17.41 Uhr, so ist es im Kriegstagebuch des Stabes der Fliegerdivision 1 festgehalten, meldete Oberst Fiebig vom Kampfgeschwader 4,
dass das Judenviertel von Warschau brennt. Gemäß der Bildskizze Warschau-Maßstab etwa 1 zu 25.000 wurden schwere Bomben geworfen und auf den Raum 521785, ferner Bombenabwürfe östlich von 13138 bis zur Straße nach Blonje. Der Danziger Bahnhof brennt. In der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.46 Uhr wurden 60 Brände gezählt. Besonders stark brennt das Judenviertel bei 13138. Einige Bomben wurden bis nördlich der Weichsel abgetrieben, wo keine besondere Wirkung beobachtet werden konnte. Insgesamt wurden etwa 7000 Brandbomben geworfen.
Um die Wirkung der Brandbomben zu verstärken, wurden aus insgesamt 218 eingesetzten Maschinen zusätzlich Brandtanks abgeworfen, sowie Sprengbomben aller Größen zwischen 500 und 10 Kilo. Übereinstimmend berichteten die Flugzeugbesatzungen später, die Wirkung der Angriffe sei verheerend gewesen. Überall hätten sie starke Brände beobachtet, außerdem eine riesige Stichflamme, die vermutlich durch einen explodierenden Gasometer verursacht worden sei. Wegen der ungeheuren Staub- und Rauchentwicklung seien weitere Einzelheiten jedoch nicht zu erkennen gewesen. Göring befahl, den Verlauf der Brände weiter zu beobachten. Gleich am nächsten Morgen meldete Oberst Fiebig,
dass im Warschauer Judenviertel bis Nordwest an die Weichsel, bei den Weichselbrücken und von dort nach Südwest lange Häuserreihen bis nicht ganz zur Straße nach Blonje immer noch brennen und große Brände auch bei dem Danziger Bahnhof festgestellt sind.
Wie viele Menschen während dieser Angriffe von den Trümmern ihrer Häuser erschlagen wurden, erstickten oder verbrannten, ist nicht bekannt. Sie waren nicht die einzigen Opfer des antisemitischen Terrors deutscher Militärs in den Tagen des jüdischen Neujahrsfestes. Zwischen dem 13. und 15. September 1939 trieben Wehrmachts- und SS-Einheiten in den Orten Mielitsch, Dinow, Pschemschil, Piotrkow, Tribunalski hunderte von Jüdinnen und Juden in die Synagogen und verbrannten sie. Hatte die deutsche Luftwaffe mit der Bombardierung offener Städte während des Spanischen Bürgerkrieges gezeigt, dass sie imstande war, eine widerständige, vermeintlich bolschewistenfreundliche Zivilbevölkerung zu terrorisieren, gegebenenfalls auch zu vernichten, demonstrierte sie mit der Brandschatzung der jüdischen Viertel Warschaus, dass sie darüber hinaus bereit und fähig war, den Luftkrieg zu radikalisieren und gezielt zur Terrorisierung und Auslöschung weiterer unerwünschter Bevölkerungsgruppen einzusetzen.
Kapitel 11: Kartoffelschaufeln, Brandbomben und die gute alte Tante Ju.
Um den polnischen Widerstand endgültig zu brechen, der sich in Warschau konzentrierte und zu großen Teilen von der Zivilbevölkerung getragen wurde, begannen unmittelbar nach den Angriffen auf das jüdische Viertel die Vorbereitungen für den lang erwarteten Vernichtungsschlag gegen die inzwischen von deutschen Truppen eingeschlossene Millionenstadt. Doch statt Bomben warfen deutsche Flugzeuge am 16.09. zunächst Flugblätter ab, in denen die Bewohner zur Kapitulation aufgefordert wurden, andernfalls werde die gesamte Stadt zum Kampfgebiet erklärt, also vernichtet. Das für den 17. September vorbereitete Bombardement, bei dem neben militärischen Zielen auch Verwaltungsgebäude und Verkehrszentren, Wasser, Gas und Kraftwerke zerstört werden sollten, wurde kurzfristig durch einen Befehl Hitlers abgesagt. Angesichts des hartnäckigen polnischen Widerstandes, so die Einschätzung Richthofens, der den Angriff leiten sollte, müsse ein besonderes Geschwader für den ausschließlichen Einsatz von Brandbomben bereitgestellt werden, da wir anders die Stadt nicht kaputt kriegen, wie er in seinem Tagebuch notierte. Am 22. September teilte Richthofen der Luftflotte 4 per Feinschreiben mit, die Armee beabsichtige, in Warschau von Nordwesten und Süden bis an das Stadtinnere vorzurücken und die Übergabe Warschaus durch Beschuss und Hunger zu erzwingen. Zur Unterstützung sei starke Fliegerhilfe angefordert worden. Falls er, Richthofen, mit dem Angriff beauftragt werde, strebe er
mit allen Kräften völlige Tilgung Warschau an. Umso mehr, da in Zukunft Grenzzollamt.
Zerschlagung und Annektierung Polens standen für den Fliegerführer also fest, der dann fortfuhr:
Beantrage dringend letzte Möglichkeit von Brand- und Terrorangriffen als groß angelegten Versuch auszunutzen. Hierzu ein Heinkel 111 Geschwader mit Gefechtslandeplatz Grojek erforderlich. Beabsichtige, Heinkel 111 Geschwader nur Brandbomben, Stucker und Kampfgeschwader 77 Sprengbomben werfen zu lassen. Letzteres Tag und Nacht.
Noch in derselben Nacht befahl Göring als Oberbefehlshaber der Luftwaffe den Angriff auf Warschau. Vom 23. September an seien
Störungs- und Zermürbungsangriffe auf wirtschaftlich und militärisch wichtige Ziele sowie auf militärische und politische Behörden in Warschau durchzuführen.
Von Terrorangriffen, wie Richthofen sie explizit erproben wollte, ist nicht die Rede. Die NS-Führung taktierte vorsichtiger als die Luftwaffenführung. Dabei wäre es der Führung der 8. Armee lieber gewesen, den Angriff ausschließlich durch Artillerie vorzubereiten. Bei der Enge des Raumes und dem unübersichtlichen Frontverlauf in der Stadt fürchtete sie zu viele Opfer durch die eigene Luftwaffe. Göring setzte sich schließlich über die Bedenken hinweg und beauftragte Richthofen, die Luftunterstützung der Bodenoffensive auf Warschau zu koordinieren. Am 24. September starteten die ersten Flugzeuge zu einem Vorangriff auf Wasserwerk, Dampfkraftwerk sowie ein Depot. Für den Hauptangriff am Folgetag wurden Richthofen zwei zusätzliche Stuka-Gruppen und eine weitere Kampffliegergruppe mit Ju-52 unterstellt. Einschränkend erteilte Göring den Befehl, bei den geplanten Angriffen möglichst keine 500 und 250 Kilo Bomben einzusetzen. Richthofen in seinem Tagebuch:
Ich verstehe diesen Befehl nicht ganz, denn gegen solch eine große Stadt wie Warschau können natürlich keine kleinen Bomben allein geworfen werden. Wir werfen auch trotz des Befehls an schweren Bomben ab, was wir auf den Plätzen haben. Das ist schon deswegen notwendig, da wir gar nicht eine Umbevorratung der Plätze bei den Verkehrsverhältnissen durchführen können.
Wieder einmal zeigte sich der Fliegerführer ZBV radikaler und rücksichtsloser als sein Oberbefehlshaber und konnte es sich sogar leisten, Befehle zu ignorieren. Am 25. September, einem klaren Herbsttag, erlebte Warschau ununterbrochene Bomben- und Artillerieangriffe. In rollenden Angriffen attackierte die Luftwaffe zunächst Versorgungseinrichtungen und militärische Ziele, dann folgten Angriffe auf das gesamte Stadtgebiet. Insgesamt waren 1159 Flugzeuge im Einsatz, die 560 Tonnen Spreng- und 72 Tonnen Brandbomben abwarfen. In 30 mit Brandbomben beladenen Ju-52-Maschinen wurden zusätzlich jeweils 2 Mann Bodenpersonal abkommandiert, die auf Befehl des Flugzeugführers bei Erreichen des Zielgebietes die Brandbomben mit Kartoffelschaufeln aus den Flugzeugen schippten.
Das ist natürlich eine üble Lösung, aber etwas anderes ist nun mal nicht zu machen.
Das schrieb Richthofen in sein Tagebuch.
Um 8 Uhr unsere ersten Verbände, überall sofort Brandwirkung. Bald war nichts mehr von der Stadt zu sehen. Eigene Brandbomben flogen weit über das Stadtgebiet von Warschau hinaus und brachten sogar eine große, noch voll eingerichtete Motorenfabrik am Flugplatz Okitsch hier zum Brennen. Überall knatscht es von diesen Brandbombenabwürfen. Erwartungsgemäß macht dieses Brandbombenabwerfen aus den offenen Türen Schwierigkeiten und bringt ein sehr ungenaues Werfen.
Dass die deutschen Bodentruppen darüber wenig begeistert waren, wusste Richthofen. Beim Besuch eines vorgeschobenen Gefechtsstandes der 8. Armee sei er außerordentlich unfreundlich behandelt worden. Doch Generaloberst Gerd von Rundstedt, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd, war
wie üblich nett und höflich, lachte und drohte mit dem Zeigefinger: Sie oller Gurkelfritze! Bald darauf traf der Führer ein.
Nachdem Hitler die Bedenken gegen das Vorgehen der Luftwaffe zur Kenntnis genommen hatte, entschied er, das Bombardement fortzusetzen. Richthofen konnte zufrieden sein und inspizierte die Schlachtstätte.
Ich fliege weiter über Warschau. Der Brandkumulus hat inzwischen die Höhe von 350 Metern erreicht und zieht nach Südosten ab. Ich versuche mir ein Bild zu machen, ob die Verbände vielleicht so zu legen sind, dass ein planmäßiges Abwerfen über der Stadt zu erzielen ist. Das gelingt nicht, da durch das unerwartete Herumdrehen des Windes nunmehr alles im Branddunst ist. Ich hatte sonst gehofft, alle Bomben so zu legen, dass nach Möglichkeit die Artillerie weiterschießen kann und wir nur Bomben auf die weiter entfernten Stadtgebiete werfen könnten. Den Verbänden macht das Ganze einen unheimlichen Spaß, wenn auch bei dichtem Rauch ein genaues Zielen kaum noch möglich ist. Gegen Abend erreichen die vorderen Brandwolken von Warschau den Raum Radom, Deblin. Nachts ein glutroter Feuerschein des brennenden Warschaus.
Auch am nächsten Tag stand die Millionenstadt noch in Flammen. Am 27. September kapitulierte Warschau. In den nachträglichen Analysen der Luftwaffenführung wurde der Angriff auf die polnische Hauptstadt denn auch als voller Erfolg gewertet.
Die Sprengbombe ist die Wegbereiterin der Brandbombe. Erst auf diese Angriffsweise sind die katastrophalen Auswirkungen zurückzuführen, die mit dazu beigetragen haben, den Verteidiger von Warschau zur Übergabe der Festung binnen kürzester Frist zu zwingen.
Zur Wirkung der Brandbombe B1 FE heißt es in einem anderen Bericht:
Ihre hervorragende Wirkung auf großstädtische Wohnblocks steht nach dem großen Erfolg von Warschau außer jedem Zweifel. Abwurf in großen Mengen, um gleichzeitig möglichst viele Brandherde zu erzeugen. Dazu überlagernd in wellenden Störangriffen Spreng- bzw. Splitterbomben, um die Bevölkerung in Schutzräumen zu halten, sodass einzelne Brandherde sich ausdehnen und eine Brandkatastrophe entsteht.
Aus einem Erfahrungsbericht der Luftflotte 4, der zur Optimierung des eigenen Luftschutzes beitragen sollte:
Die Stadt Warschau wurde völlig zerstört. Nur 260 Räumlichkeiten in der Millionenstadt blieben unversehrt. Ganze Stadtteile bilden ein Trümmerfeld. Zahlreiche Straßenzüge wurden durch Brand völlig vernichtet. Unzählige Tote liegen unter den Trümmern.
Die Wirkung des Bombardements von Warschau wurde analysiert, um die Luftwaffe in zukünftigen Kriegen noch schlagkräftiger zu machen und um Konsequenzen für den eigenen Luftschutz zu ziehen.
Zwecks Brechung des feindlichen Widerstandes und zur Schonung der eigenen Truppen erfolgte gegen die Festung Warschau der rücksichtslose Einsatz aller Waffen. Der totale Krieg kam bei diesem Angriff erstmalig zur Auswirkung.
Da alles so erfolgreich verlaufen war, sprach aus militärischer Sicht nichts dagegen, den totalen Krieg auch in Zukunft zu führen. Die NS-Führung war sich der Gefährlichkeit ihres Vorgehens durchaus bewusst und rechnete damit, dass die Gegenseite eines Tages ähnliche Angriffe auch auf deutsche Städte fliegen könnte. Diesem Risiko glaubte man durch weitere Blitzkriege, die schnelle Ausschaltung der gegnerischen Luftwaffe und die Organisation eines effektiven Luftschutzes vor allem für die Rüstungszentren begegnen zu können. Eine Rechnung mit zu vielen Unbekannten, die nicht aufging. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der totale Krieg auch auf Deutschland zurückfallen würde.